Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache Pferd Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
Okay, läuft.
Ja, hallo ihr Lieben. Wir haben heute für dich nochmal eine Podcast-Folge, in der es um das Training mit passiver Führung geht oder Freedom-Based Training, so wie Elsa Sinclair das vermittelt. Heute ist Christian Stahn bei uns, der auch sehr intensiv sich mit Elsas Lehre befasst und auch viele Kurse gemacht hat und auch ihren ersten Film übersetzt hat. Und heute erzählt Christian noch etwas darüber, wie er das erlebt hat und auch wie er es einsetzen kann tatsächlich im Pferdealltag. Hallo, lieber Christian, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Antoinette, es freut mich, dabei zu sein. Vielleicht stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Ich habe seit 2011 begonnen, Unterricht zu nehmen an vielerlei Stellen mit vielen verschiedenen Pferden, habe auch Kurse deutschlandweit besucht. Überwiegend bei Jenny Wild und Per Glasen, aber auch vom Klickertraining von Silvia Czarnecki viel gelernt und von Nina Steigerwald zumindest im Online-Medium so ein bisschen was aufgenommen, bis ich dann eben zur Elsa Sinclair gekommen bin, habe den ersten Kurs, den sie in Deutschland gegeben hat, mitgemacht als aktiver Teilnehmer mit Leihpferd 4 Tage lang, dann ein Jahr später nochmal einen Kurs bei Berlin in der Nähe mitgemacht, wieder als Teilnehmer 4 Tage lang, dazwischen wöchentlich Input von ihr. Sie hat da so eine Patreon-Gruppe, wo sie einmal am Freitag immer ein Video einstellt über ihre Arbeit oder jetzt aktuell zu fremden Kursregionen, wo sie die Pferde vorstellt. Und habe da eben sehr viel von ihr gelernt. Und das fing alles an mit der ersten Doku, die ich von ihr gesehen habe. Da hat sie eine wilde Mustangstute aus so einem Reservat rauskaufen können, die quasi noch relativ, also sehr unbeeinflusst vom Menschen war. Das Einzige war halt, dass sie halt in so ein Korall getrieben wurden mit Helikoptern. Das war so der einzige Einfluss von Menschen. Ansonsten haben die Menschen halt immer mit Futtertrucks das Heu abgekippt, aber das war halt alles sehr unbeeinflusst noch. Und sie hat diese eine Stute mit in ihren Bereich geholt, hat sie quasi verladen und zu Hause ausgeladen. Und das Erste, was sie mit dieser Stute gemacht hat, war, dem Pferd zu vermitteln, dass sie als Mensch auch für die Sicherheit der Umgebung sorgen kann. Das heißt, sie schaut in die Umgebung, wenn da ein Vogel auffliegt, schaut sie dahin, ach, das war nichts, dann schaut sie wieder zum Pferd und widmet sich anderen Sachen, dass sie halt nur ganz kurz den Fokus in der Umgebung hatte, dass es halt nicht so aussehen soll, dass der Mensch sagt, oh, da war irgendwas, das muss von Bedeutung sein, weil dann strahlt man schon wieder so eine gewisse Unsicherheit aus. Und sie hat das halt dann auch geschafft, indem sie ihre Position verändert hat, um halt immer wieder zu sagen, ach, das Thema ist schon gegessen, jetzt hat mich was anderes schon interessiert, dass man aber dabei halt diese Ruhe ausstrahlt. Und das hat diese Stute, die Myrna, eben wahrgenommen und hat sich im Laufe der Zeit so sehr an die Elsa angeschlossen, dass sie nach einem halben Jahr auch in der Lage war, dieses Rohpferd sozusagen reiten zu dürfen. Und das hat sie halt nur über diese passive Führung geschafft. Also das Pferd hatte quasi jeden Tag ein Moment, wo sie aufgestiegen ist, und wenn das Pferd Nein gesagt hat, in dem es vielleicht nicht einmal zur Aufstiegshilfe gekommen ist, hat sich halt den ganzen Tag nicht mehr versucht und hat erst am nächsten Tag wieder einmal diese Frage gestellt. Und sie hat dann sogar noch einen Fohlen dabei gehabt. Sie konnten in komplett fremde Umgebung gehen, an den Strand ohne Umzäunung, und beide Pferde waren trotzdem mit ihr noch verbunden.
Genau, vielleicht müssen wir noch dazu sagen, ohne irgendein Hilfsmittel, ohne Strick, genau, ohne Gerte, ohne einfach ohne nichts, nur mit ihrem Körper, ohne Kekse auch.
Genau, ohne mit, Futterbelohnung, ja.
Ohne Futterbelohnung, einfach nur mit den beiden Körpern quasi.
Genau, und sie war es auch nicht, die die Heuraufen bei sich zu Hause gefüllt hat. Das hat immer die Mutter für sie erledigt. Das heißt, auch da hat die Myrna nicht den Bezug gehabt, oh, das ist diejenige, die mein Futter bringt. Und sie hatte auch einmal eine Schale im Wald vorab deponiert, dass sie dann dort langgelaufen sind und zufällig lag da halt eine Schale rum und sie sind dahin. Aber der Bezug war halt nie, das Pferd tut etwas, um eine Belohnung vom Menschen zu bekommen. Also es hatte halt wirklich jede Freiheit, Entscheidungen zu treffen.
Ja, es ist wirklich eine eindrückliche Dokumentation. Es gibt sie ja auch immer noch zu. Auf Vimeo kann man sie kaufen, oder?
Genau, ja.
Oder mieten.
Und die gibt es in Englisch und auch in deutscher synchronisierter Stimme von der Jenny Wild synchronisiert. Ich hatte das Ganze übersetzt gehabt. Also auch für nicht englische Menschen durchaus empfehlenswert.
Ja, und da hattest du schon ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich das Pferd durfte Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen sind ja ein ganz wichtiger Teil von dieser passiven Führung.
Genau, ja.
Kannst du uns das erklären, was das heißt?
Im Prinzip geht es darum, dass der Mensch immer eine Entscheidung trifft und diese aber nur so lange trifft, wie es für das Pferd noch angenehm ist. Und ein Beispiel ist, man hält sich einfach nur auf der linken Seite des Pferdes auf und irgendwann entscheidet das Pferd vielleicht wegzugehen vom Menschen, weil es sich für was anderes interessiert. Und da ist halt schon die Erkenntnis, okay, jetzt war ich zu lange in dieser Position, das Pferd hat eine Entscheidung getroffen. Und besser wäre es aber in dieser passiven Führung, dass man das vorher ahnt oder so ein Gefühl hat anhand vielleicht ein bisschen Vorerfahrung oder anhand subtiler Mimik und Gestik, die das Pferd so ausstrahlt, dass man sich eben, bevor das Pferd sich bewegt, am besten sogar noch in dieselbe Richtung bewegt hat, wofür das Pferd sich im nächsten Moment interessieren wird.
Ja, und woher soll ich wissen, wofür sich das Pferd interessieren wird?
Ja, das ist
also ich mache halt das jetzt provokativ, so, ja.
Die Sache, wo ich mir gedanklich eine Landkarte anlege, wo dann bestimmte Zeiten noch draufstehen, dass ich weiß, okay, neben dem Pferd, neben dem Hals kann ich so und so lange bleiben. Wenn diese Reize auftreten, verringert sich die Zeit und ich muss schon viel eher in Bewegung sein. Es hängt halt immer sehr von der Umgebung ab und von anderen Pferden, von Umwelteinflüssen, auch von der Tagesform. An windigen Tagen ist es bei meinem Wotan ganz anders. Dann habe ich ganz andere Zeiten in bestimmten Regionen. Bei manchen Pferden kann ich mich länger hinter dem Pferd mit Reizen aufhalten, wie ich zu einem letzten eigenen Kurs erlebt habe. Da konnte ich halt vorne nicht anfangen mit Sprühflasche oder Knisterfolie. Da hat das Pferd immer schon eine Raumveränderung gezeigt. Das heißt, es ist immer weggegangen von mir. Wenn ich die Reize hinter ihm präsentiert habe, konnte ich sogar deutlich mehr machen, größere Folien haben, intensiver sprühen. Und während ich mich dann vorbewegt habe, war es dann auf einmal wieder in Ordnung. Mhm. Das ist dann halt diese Bereiche, dehnt man dann quasi auch aus mit der Zeit, dass man halt sagen kann, ich muss mich nicht immer nur links neben dem Pferd aufhalten, wo das Pferd den Menschen als entspanntesten Faktor sieht, sondern irgendwann kann ich mich auch an jede Position begeben und auch in jeder beliebigen Distanz. Manche Pferde mögen die Berührung, um es angenehm zu empfinden. Andere Pferde brauchen 20, 30 Meter Raum zwischen Mensch und Pferd, um sich komfortabel und sicher zu fühlen. Und bei manchen Pferden gibt es so eine mittlere Distanz. Und das wechselt halt von Moment zu Moment. Das heißt, in jeder Sekunde muss man immer eine neue Entscheidung treffen. Und das braucht einfach so ein bisschen Gefühl und Erfahrung basierend zum Pferd.
Genau, und ich glaube, das haben wir jetzt gehört. Also du wirst uns nachher noch Beispiele erzählen. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass das Pferd das auch lernt, diese Art von Kommunikation mit dem Menschen. Also wir lernen es und wir lernen das Pferd immer besser zu lesen, immer besser vorauszuahnen, immer besser zu erkennen, wo sein Fokus ist, was ist jetzt gerade beschäftigt. Und das Pferd lernt aber auch, dass wir das mitkriegen.
Genau,
das ist, ja. Das ist nämlich etwas, was natürlich oft nicht passiert. Und dann, also ich sage immer, ich denke, manchmal denken die Pferde, ja, die Menschen sind halt ein bisschen doof, ja, die kriegen das alles nicht mit.
So, beziehungsweise sie kriegen es mit, aber sie haben mit der Zeit gelernt, weil sie halt abgestumpfter sind, weil die Menschen halt so den Anschein erwecken, als würden sie Sachen halt wie nicht mitbekommen. Also sie machen halt ganz viel immer zu, aber sie sind halt so mehr Grobmotoriker, sagen viele. Und sie lernen dann halt, okay, feine Veränderungen haben in der Regel keine Bedeutung. Mhm. Und das heißt, sie müssen dann halt auch erstmal wieder lernen, dass diese passive Führung auf einmal jetzt doch eine Bedeutung hat in ihrem Leben. Also man muss das dann halt, je nachdem, wie lange man vorher die Pferde nicht so subtil wahrgenommen hat, wie die Elster das tun würde, so lange braucht man dann halt auch Zeit, um diese Muster und Gewohnheiten wieder so ein bisschen umzulernen.
Ja. Ja, genau. Ja, magst du uns diese Beispiele erzählen, wo du das, dieses Prinzip eingesetzt hast in speziellen Situationen?
Jawohl, sehr gern. Ich glaube, das erste Beispiel war so an einer Heuraufe, wo Wotan als eher im unteren Mittelfeld der Rangordnung stand und gefressen hat. Und rings um ihn standen mehrere Pferde, die haben alle gedöst. Und ich habe dann gleich mal so ein bisschen eine andere Variante zu der Arbeit von Elsa eingebaut, indem ich nicht auf meinen Wotan reagiert habe, wenn er den Kopf bewegt hat, ein Ohr in eine bestimmte Richtung bewegt hat, wenn ein Geräusch kam, sondern ich habe immer geschaut, wenn ein anderes Pferd beispielsweise ein Bein wechselt von dem linken entspannten angestellten Bein auf das rechte, dann habe ich dasselbe getan. Wenn ein Pferd geleckt und gekaut hat, habe ich so einen halben Schritt in Richtung jenen Pferdes gemacht. Immer wenn bestimmte Geräusche kamen, beispielsweise ein Pferd hat mal einen halben Schritt gemacht, habe ich mich denselben halben Schritt auf Distanz bewegt. Und all das hat mein Wotan mitbekommen. Und das Ganze habe ich ein paar wenige Minuten gemacht. Ich glaube, am Ende waren es 6-7 Minuten. Und dann irgendwann gab es ein sehr lautes Geräusch und mein Wotan ist ein Pferd, das immer schon auf Geräusche mit Interesse oder Skepsis reagiert hat. Das heißt, er hat immer darauf reagiert und das Geräusch hat zwei der fressenden Pferde an der Heuraufe, also die nicht gedöst haben, mit schnellem Kopf abrupt nach oben aus ihrer Ruhe gebracht. Ein anderes Pferd hat so ein bisschen gezuckt und mein Wotan hat aber genüsslich weitergefressen, weil er diese ganzen Minuten vorher von, keine Ahnung, 50 bis 100 verschiedenen Entscheidungen, die ich getroffen habe, von kleinsten Bewegungen oder ich drehe mich nur ein bisschen oder ich bewege nur den Kopf und bewege mich nicht, wenn die anderen Pferde nur den Kopf bewegt haben bei bestimmten Reizen. Da hat er halt gelernt, okay, ich bin 50 bis 100 Mal vertrauenserweckend gewesen, hatte die Umgebung im Blick und konnte quasi ihm mitteilen, ich habe die Aufgabe der, ich sorge für Sicherheit, voll im Griff. Also ich konnte bisher alles sehen und einordnen und das konnte ich eben auch bei diesem sehr lauten Geräusch.
Also er konnte quasi deine Einschätzung davon einfach übernehmen, weil du bewiesen hast, dass du es vorher schon in seinem Sinne entschieden hast. Und
genau, und man könnte auch sagen, jedes Pferd hat in der Herde die Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen. Und je mehr Pferde es sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder immer irgendwas sieht, was eine mögliche Gefahr ist. Und mein Wotan hat in dem Moment aber wirklich 100% dieser Aufgabe, wer sorgt für Sicherheit, abgegeben an mich. Das heißt, er konnte sich wirklich seinem Bedürfnis nur zu fressen, ohne so ein bisschen auf Hab acht zu sein.
Dem nachgeben einfach. Das. Ja. Ja, spannend.
Und das Spannende daran ist, dass die Elsa dann halt auch gesagt hat, oh, das ist eine Variante, die habe ich so auch noch nie gemacht. Ich habe mich bis dahin immer mit einem bestimmten Pferd beschäftigt und ich habe mich da aber mit 4, 5 anderen Pferden indirekt beschäftigt. Also es ist halt mal so eigene Varianten und das zeigt halt auch, dass ihr Konzept sich auch immerzu weiterentwickelt. Mit je mehr Kurse sie macht, mit fremden Pferden lernt, lernt sie halt teilweise auch immer was von ihren Schülern und entwickelt das ganze Konzept halt immer mehr weiter. Mhm. Und sie gibt auch mehrere Online-Kurse, hat auch einen fortgeschrittenen Online-Kurs jetzt vor kurzem geschaffen. Also man sieht, dass sich auch ihr Konzept immer weiterentwickelt.
Mhm. Ja, das ist doch irgendwie ein Kennzeichen von...
Mit der Heurauf habe ich dann später auch mal auf einer Wiese gemacht und dann kam so ein lauter Rollladen, der mit einmal runtergeplumpst ist in einem Nachbarhaus und auch da hat er überhaupt nicht gezuckt, weil ich mich zufällig in dem Bereich zwischen Rollladen und ihm aufgehalten habe und er hat wahrscheinlich gedacht, oh, ich wusste schon vorher, dass da was passiert und konnte so sein Vertrauen in mich quasi abgeben.
Okay.
Mhm. Das ist das Wichtige bei dieser Arbeit, dass man halt sagt, es geht nicht darum, auf einem Kurs 8 Stunden lang nur passiv nichts zu tun, so von außen betrachtet, und dann wieder am zweiten Tag nichts zu tun, sondern man legt einmal eine gewisse Basis. Das ist das, dass die Pferde halt erstmal umlernen müssen. Oh, der Mensch ist auf einmal doch nicht mehr so ein Grobmotoriker, sondern kann jede Nuance lesen und darauf reagieren und agieren. Sondern man kommt dann halt auch schneller weiter in Zukunft. Beispielsweise war ich einmal im Gelände, wo ich mit Wotan schon am Seil war, aber trotzdem so eine gewisse passive Führung hatte. Und da gab es dann unterwegs auf einmal eine Situation, wo wir auf eine andere Koppel gestoßen sind, die aber hinter einer Baumreihe verborgen war. Und dann gab es Pferde mit Decken. Und das war schwer einzuschätzen. Also er hat nicht gewusst, dass es Pferde waren und wurde halt dann sehr unsicher. Und ich habe gesagt, okay, du bleibst quasi in Seilnähe, aber in diesem Raum kannst du dich frei bewegen. Und ich habe dann immer, wenn er darüber geschaut hat, habe ich dasselbe getan. Und immer, wenn er ein bisschen mehr in die Entspannung ging, also Kopf mehr gerade oder die Bewegung wurde weniger hektisch oder die Ohren waren nur noch alle 2 Sekunden statt alle 1 Sekunde aktiv. Also immer, wenn irgendwie was entspannter wurde, habe ich gesagt, okay, wir können versuchen, ein bisschen mehr des Weges entlang gehen. Das heißt, ich bin dann einen halben Schritt vorgegangen, habe dann geschaut, schließt er sich mir an, hat er dann auch gemacht. Und dann wurde er wieder unsicher, hat wieder mehr geschaut, dann habe ich halt auch wieder geschaut. Und das Ganze hat sich dann halt auf eine gute 3/4 Stunde hingezogen. Aber danach hat er verstanden, okay, ich sehe dasselbe, was er sieht. Ich bin entspannt in dem Moment. Und danach konnten wir uns komplett entspannt noch 1,5 Stunden lang weiter bewegen, ohne dass wieder irgendwas war. Mhm. Und da habe ich zwar eine 3/4 Stunde gebraucht, aber auf dem Rückweg war halt auch noch mal irgendwas. Und da hat es nur 1, 2 Aktionen gebraucht, dass ich sagen konnte, ich bewege mich hierhin, wenn da was ist, und einmal zurück in die entspannte Position und dann war es direkt gut. Mhm. Also man generalisiert da sozusagen diese Kommunikation, die da herrscht in dieser passiven Führung. Also es ist halt nichts Einseitiges, wo der Mensch nur nichts macht, sondern er macht halt in bestimmten Momenten das Richtige für die richtige Zeit und hat die Position schon wieder verlassen, ehe das Pferd eine Entscheidung getroffen hat.
Ja, und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist, dass der Mensch nicht überlegt, was soll mein Pferd jetzt tun, sondern was soll ich jetzt tun?
Ja, genau. Also es geht immer nur darum, vom Fokus her, dass der Mensch immer bei sich ist und Entscheidungen für sich selbst trifft, aber nicht mit Hintergedanken, ich muss jetzt das und das machen, damit mein Pferd das und das macht. Nee, das ist komplett frei von dem Pferd. Ich ändere was in mir und dann beobachte ich mehr, ob das Pferd diese Entscheidung gut findet und dieser folgt oder eben nicht gut findet. Und dann muss ich überlegen, okay, wie könnte ich beim nächsten Mal eine andere, bessere passive Entscheidung treffen, dem das Pferd freiwillig folgt. Mhm. Und das ist aber auch relativ schwierig, wenn man lange solche dominanten Trainingsansätze verfolgt hat, das wirklich loszulassen und dem Pferd quasi eine Wahlmöglichkeit zu lassen.
Ja, und dazu kommt, denke ich, dass wir ja so tunorientiert sind. Also wir haben so und so lange Zeit im Stall und wir wollen das Pferd bewegen und dann wollen wir das und dann, dann sind wir so eben sehr rasch übergriffig, ohne es zu wollen. Mhm. Und also in meiner Erfahrung tut das total gut, diese Art der Entscheidungen, der Überlegungen, wo ist es meinem Pferd wohl, was kann ich tun, wie fühlt sich es am besten. Also wenn ich die einfach integriere und wenn das auch nur kurz ist, weißt du, und auch in speziellen Situationen, wie du das jetzt auch beschrieben hast, wenn ich das dann mache, dann gibt das mir eine andere Basis und dem Pferd eine andere Basis. Also das ist meine Erfahrung damit.
Ja.
Obwohl ich mich nicht so tief jetzt damit befasst habe wie du. Also ich war auch auf Kursen, aber nur als Zuschauerin. Und genau, und ich finde, das ist ein enorm wertvolles Konzept.
Und das, was du sagst, ist halt auch so wichtig. Man muss es jetzt nicht sein ganzes Leben lang nur noch passiv machen, sondern wie Elsa Sinclair eben auch immer wieder auf Kursen sagt, man kann es jeden Tag mal 10 Minuten hier einbauen, da mal 10 Minuten, um das einfach nur so beiläufig immer wieder einzubauen. Und selbst das Wenige hilft den Pferden, das zu verstehen, dass der Mensch sie jetzt etwas mehr versteht, als es früher getan hat. Und die erinnern sich auch in Momenten dann schneller wieder daran. Das ist für mich, was ich mal so gefunden habe, als spontane Erinnerung wird es beschrieben oder definiert, dass die Pferde halt merken, oh, jetzt ändert der Mensch gerade 2-3 Mal in Folge alle so und so viele Sekunden seine Position. Ich erinnere mich, dass dieses Konzept ist, und in dieser Erinnerung kommt dann auch diese Entspannung wieder, wenn sie das vorher schon mal gelernt haben, nach zum Beispiel 90 Minuten mutmachenden Trainings in passiver Führung, dass sie gelernt haben, okay, da konnte ich entspannen. Und wenn dieses Gefühl mit einer bestimmten Aktion gekoppelt wird oder verknüpft wird, dann ist es halt auch schneller wieder abrufbar.
Ja, genau. Also dass auch das eben das Gefühl dazu wieder hochkommt. Das genau. ist ja eigentlich auch eine Funktion der Erinnerung. Ja.
Und das ist mit das Wichtigste auch in der Arbeit mit Elsa Sinclair, dass dieses Gefühl halt nicht nur auf eine bestimmte Handlung bezogen ist, nicht nur auf eine bestimmte Position oder Entfernung, sondern dass sie halt schaut, dass sie das ausdehnt auf am besten rings um das Pferd, egal wo der Mensch sich auffällt, egal in welcher Distanz, egal in welcher Relation zu einem fremden Reiz, dass das Pferd trotzdem weiß, ich bin sicher, ich kann mich entspannen in der Nähe des Menschen. Er hat alles im Blick oder alles unter Kontrolle mit der Sicherheit sozusagen.
Ja, genau. Also mehr so dieses Feld, das man da quasi aufmacht, wo das Pferd sich dran erinnert. Ah, so ist das. Mhm. Ja, du hattest noch ein total spannendes Beispiel von einem Pferd an Silvester.
Genau. Das ist ein Pferd gewesen, das alle 1 bis 2 Monate seit 3 Jahren immer Koliken hatte, davon auch sehr schwere, einmal mit Klinikaufenthalt und 2-mal wäre auch am Stall fast nicht mehr aufgestanden sozusagen, hat schon ein paar Stunden gelegen und 12 Stunden lange nichts mehr gefressen, und das ist für Pferde halt eine immens lange Zeit. Und ich war erst 2 Monate an dem neuen Stall und der Besitzer war halt, das war auch dummerweise die Corona-Zeit, und er hat ein neugeborenes Kind in der Klinik gehabt. Und wenn er rausgegangen wäre aus der Klinik, um zum Stall zu kommen, hätte er nicht mehr reingedurft zu seiner Frau mit neugeborenem Kind. Und das wollte er halt nicht machen. Das heißt, ich war dann alleine am Stall und musste versuchen, irgendwie das Silvester-Event so entspannend wie möglich für die Pferde über die Bühne zu bringen. Und mir kam der Gedanke dann, dass ich halt nicht alle Pferde runterbringen kann, sondern ich habe mich auf diejenigen konzentriert, die am angespanntesten waren, um so zu vermeiden, dass die selbst entspannten Pferde dann deren Unruhe übernehmen. Deswegen habe ich mich mehr auf diese konzentriert.
Und das, also die Koliken hatten bei dem Pferd mit Stress auch zu tun?
Hatten mit Stress zu tun, mit feinsten Witterungsveränderungen oder wenn das Heunetz mal ein bisschen anders gestaltet war. Also alles, was sich verändert hat, hat das Pferd ein bisschen angespannter gemacht und dann war eine Kolik halt nicht weit. Und das stand aber auch in Verbindung mit einem hohen Nitratgehalt im Wasser, was so noch eine gewisse Ursache verstärkt hat. Das Wasserproblem ist jetzt seit einem Jahr weg und seitdem kolikt das Pferd auch nicht mehr.
Okay.
Und was ich bei dem Pferd gemacht habe, ist, ich stand 90 Minuten, so in etwa 19 Uhr, neben ihm und habe halt nur sehr feine Sachen gemacht. Am Anfang habe ich noch den Fehler gemacht, dass ich es versucht habe, mit einer Berührung runterzubringen. Da kam aber der Hals mit gebleckten Zähnen auf mich zu, also sein Maul. Und er hat halt gesagt damit, ich kann jetzt nicht noch Berührungen verarbeiten. Ich muss mich schon um Geräusche, Gerüche und visuelle Reize, also Lichter und Lichteffekte kümmern. Ich bin einfach völlig überflutet mit allem. Und er hat für sich gesagt, den Menschen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob er für die Sicherheit der Umgebung sorgen kann. Kann er diese überprüfen und diese einordnen? Das heißt, er hat es komplett zu 100% für sich in Anspruch genommen, konnte es aber halt nicht handeln alleine. Und ich habe dann versucht, durch feine Entscheidungen, indem ich sage, da hat sich sein Ohr mal nach rechts bewegt, da war gerade ein Reiz, da habe ich dasselbe getan. Am Anfang musste ich mich noch einen Schritt nach vorn seitlich wegbewegen, dass er mich wahrnimmt. Weil wenn ich nur meinen Kopf bewegt hat, war er so tunnelfokussiert, dass er das nicht wahrnehmen konnte. Und ich habe halt 90 Minuten lang auf jede feine Regung reagiert, habe dann aber irgendwann auch begonnen, so eine Art Hintergrundrauschen wahrzunehmen, weil es eben genauso auch Unruhe provoziert hat am Anfang, wenn ich auf jede Sache reagiert habe. Das hat halt so gewirkt, als würde ich permanent in Bewegung sein. Das ist aber ja nicht das Ziel gewesen. Mein Ziel war Entspannung, also Stillstand. Das heißt, ich habe dann nur noch wahrgenommen, es gab so eine allgemeine Geräuschkulisse und alles, was davon lauter war, nur darauf habe ich mich konzentriert. Das heißt, das sind vielleicht 10 leise Geräusche gewesen, auf die habe ich nicht reagiert. Und dann war ein lautes, auf das habe ich reagiert. Und diese ganzen Wechsel hat dann das Pferd wahrgenommen, dass ich immer zur selben Zeit in dieselbe Richtung geschaut habe, dasselbe gehört habe, bis er dann nach 90 Minuten angefangen hat, mit einem Mal den Kopf zu senken, zu lecken und zu kauen. Die Ohren wurden entspannter, also das ganze Pferd in sich wurde entspannter und die ganze Körperspannung war auf einmal raus. Und das war dann ca. 21.30 Uhr, wo ich damit aufgehört habe. Und dann bin ich zu anderen Pferden gegangen, habe dort noch was Ähnliches gemacht. Bei einem Pferd habe ich nur eine halbe Stunde verbringen müssen, ehe das entspannt ist. Und dann war es Mitternacht und er hat ungestört weitergefressen im Inneren einer Halle, die er frei betreten konnte sozusagen. Aber die Türen waren offen. Er hätte auch rausgehen können, wenn er quasi so unsicher gewesen wäre, dass er hätte traben müssen, um die Energie abzubauen, weil es war ein ehemaliges Rennpferd. Also der hat auch Energie in sich, wenn er das möchte oder auch nicht möchte, wenn er unsicher ist. Und die Idee war eigentlich, Liegehalle zu, laute Musik, dass halt die Silvester-Sachen nicht so in sein Gehör kommen oder sich weniger schlimm anfühlen. Und das habe ich aber alles nicht gebraucht. Die blieben komplett entspannt, wo die Stuten mal 30 bis 60 Sekunden getrabt sind und dann aber auch sofort in Ruhe kamen und nur noch gefressen haben. Und das war für die Stallbetreiberin so ein richtig guter Moment, dass sie so wie ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, dass, obwohl sie nicht da war, alle Pferde entspannt über diese Zeit kommen konnten. Und das sind schon Pferde, die bei unvorhersehbaren Sachen schon eher mit Energie und Unsicherheit reagieren. Also es war jetzt keine Selbstverständlichkeiten von fern, die komplett introvertiert sind und gechillt sind, sondern das hat schon was ausgemacht, sich mit diesen angespannten Pferden zu beschäftigen.
Ja, das ist wunderbar, wie das funktioniert und wie du das hingekriegt hast. Könntest du das denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen oder wie? Also wenn die jetzt das auch ausprobieren möchten, was würdest du da empfehlen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe halt nach dem ersten Kurs habe ich erstmal eine ganze Woche lang gebraucht, um überhaupt zu begreifen, was habe ich überhaupt gelernt, wie kann ich das in eigene Worte fassen. Und dann habe ich halt nochmal 52 Videos von Elsa Sinclair geschaut, plus dann noch einen zweiten Kurs, ehe ich in der Lage war, eigene Varianten zu finden. Also das heißt, so direkt eine leichte Antwort kann ich jetzt darauf ehrlich gesagt gar nicht geben. Mhm. Im Prinzip würde ich vielleicht einfach nur sagen, beobachtet eure Pferde, schätzt die Mimik und Gestik ein und versucht immer zu verstehen, was denkt gerade mein Pferd, wofür wird es sich im nächsten Moment interessieren, und dann geht er aktiv in jene Richtungen, wo das Pferd vielleicht hin möchte. Und mir fiel es am Anfang leicht mit Wotan zu sagen, okay, es gibt eine Tränke, es gibt eine Heuraufe, es gibt ein paar Bäume mit Blättern dran, es gibt Insekten, wo ich weiß, okay, wenn die so und so lange nerven, geht mein Wotan in den Schatten, dann gehe ich halt zuerst in den Schatten. Einmal gab es einen großen Sturm, der sich mit viel Wind angekündigt hat, dann bin ich vor einem riesigen Platzregen schon im Unterstand gewesen und erst mit da reingekommen. Also ich war wieder zuerst dort oder ich bin vorausgegangen und habe selbst geschaut, wo wächst das leckerste Gras oder wo gibt es mehr Löwenzahn, und erst dann halt immer wieder ins Vertrauen gekommen, okay, er hat so häufig schon gute Entscheidungen getroffen, ich schaue mal, was er da hinten will, und wenn er dann merkt, oh, hier gibt es ja viel leckeren Löwenzahn, als ich wusste, dann hat sich das halt auch wieder für ihn gelohnt. Also solche Sachen, damit würde ich anfangen. Und wenn man da eine gute Basis aufgebaut hat, kann man das dann auch mit anderen Sachen kombinieren, mit ersten kleinen Aufgaben, wobei die Definition von Aufgabe jetzt wäre, das Pferd kann entscheiden, wenn ich irgendwo hingehe, oh, ich gehe da auch hin, um das und das zu machen. Und der Mensch kann dann schon in dieser passiven Führung das Ganze beeinflussen, indem er weiß, an diesen Orten macht mein Pferd gern das und das. Wenn ich das jetzt haben wollen würde, würde ich da hingehen und dann vielleicht so ein Signal einbauen. Das heißt, ich habe irgendwann begonnen, mit der Hand auf seinem Widerriss abgelegt, in eine bestimmte Richtung zu gehen, und er hat sich meiner Bewegungsrichtung quasi angeschlossen, und dieses Signal, den Widerriss nach rechts oder links oder vor zurück zu bewegen, das konnte ich inzwischen halt aufs Reiten übertragen, dass ich von oben dieselben wie Knöpfe sozusagen drücken kann und er folgt diesen. Und bei der Elsa Sinclair gibt es ja bei der Smyrna auch so ein Signal mit Handtage, das heißt, wenn sie am Boden gewesen ist und die Myrna kam rum mit ihrem Kopf und hat die Hand berührt, dann war das das Signal für die Elsa, kurz innezuhalten. Das Pferd hat gesagt, ich brauche mal hier kurz einen Moment, um etwas zu verarbeiten oder um mich mit etwas auseinanderzusetzen. Und wenn das Pferd wieder bereit war, konnte es weitergehen. Und die Elsa hat dann aber mehr vermittelt, wenn du möchtest, können wir weitergehen. Du kannst aber auch noch einen Moment genießen sozusagen. Und beim Reiten hat sie dasselbe gehabt, nur dass das Pferd dann mit der Nase an ihre Fußspitze gedockt ist. Und das war dann halt das Signal, können wir mal kurz ein bisschen langsamer machen, mal einen Stopp einlegen. Und das Handtarget habe ich bei Wotan auch mal ausprobiert. Das lernen die sehr, sehr, sehr schnell, weil das einfach so ein ganz klarer Kontext ist. Ich berühre etwas an dir, meistens ist es die Hand, und dann ist der Mensch sofort passiv.
Mhm. Ja. Ja, das ist total spannend.
Mhm. Und so ein bisschen als Ausblick vielleicht noch. Das Silvesterpferd war nun so ein sehr introvertiert, unsicher. Das heißt, alle vier Hufe standen an Ort und Stelle und haben sich gar nicht bewegt. Das ganze Konzept funktioniert aber genauso, wenn Pferde eine sehr hohe Energie haben und aufgeregt, trabend auf einem Paddock umherrennen. Mhm. Da muss man halt als Mensch schneller vorherahnen, wo würde sich das Pferd im nächsten Moment hinbewegen. Wenn da ein Reiz auf einer Straße kommt, geht es wahrscheinlich in der nächsten Sekunde Richtung Stall, weiter weg vom Reiz. Und wenn man da schon eher da ist, lernen die Pferde halt, oh, der Mensch weiß genau, was im nächsten Moment passiert und weiß, wo die komfortabelsten Plätze sind.
Ja.
Und das ist aber so ein bisschen abhängig davon, wie die Rahmenbedingungen sind. Heißt, wenn man in einem abgeschlossenen Bereich ist, wo das Pferd sich nicht verletzen kann, wo es die Zäune achtet und nicht durch diese durchrennen wird, dann kann man diese passive Führung machen. Im Gelände habe ich das mit Wotan halt über so ein Management gemacht, dass ich sage, ich habe eine Seillänge X, innerhalb kannst du dich frei bewegen, wie du das möchtest. Wenn du ans Ende des Seils kommst, dann ist da halt eine Grenze, aber die lege ich halt nicht aktiv fest, sondern die ist einfach da. In die Grenze läuft das Pferd quasi selbst hinein und man sagt nicht, oh, wenn du jetzt noch weiter gehst, ziehe ich am Seil und da ist die Grenze. Dann hätte ich halt wieder aktiv eingegriffen. Mhm. Also es muss halt mehr so eine neutrale Grenze sein.
Ja.
Und ja, die Energie bringt mich vielleicht noch ein bisschen weiter, indem ich halt sage, mein Pony hatte halt auch COBD lange Zeit, wo ich halt viel mit Bewegung ihn quasi seine Lunge durchlüften lassen musste, damit sich Schleim löst und alles ein bisschen mehr entspannt. Und ich habe dann halt gesagt, okay, auf diesem Zirkel bewege ich mich mit dir mit und ich musste mich möglichst passiv mitbewegen. Heißt, wirklich spiegelnd seinen Bewegungen folgen und sobald ich nur eine Schulter anders bewege oder so, wird er halt sofort andere Aktionen anbieten, weil er halt so trainiert darauf war, mit Schnelligkeit zu sagen, oh, ganz schnell seitwärts oder mal schnell hier hinspringen oder ganz schnell stoppen. Also das hätte uns halt nicht geholfen. Das hätte diesen kontinuierlichen Bewegungsmodus gestört und den brauche ich aber, dass er halt dabei loslässt, weil erst wenn er losgelassen trabt, kann sich auch angespannte Muskulatur mit Schleim lösen. Also es bringt nichts, wenn man Pferd unter Anspannung mega lange traben lässt, da löst sich halt nicht unbedingt Schleim. Und ich habe dann halt nach Leichtigkeit gesucht und auch dieses Antraben oder Angaloppieren habe ich immer nur an bestimmten Punkten des Zirkels gemacht, wo ich gemerkt habe, an diesem Punkt ist er immer minimal schneller geworden, das merke ich mir für die nächste Runde, um dann zu sagen, so und jetzt an diesem Punkt gehen wir schneller. Und das Pferd hat da halt schon so eine spontane Erinnerung, also aus dem Unterbewusstsein, dass es selbst schon gemerkt hat, an dieser Stelle werde ich immer schneller und wenn der Mensch mich dann danach fragt, kann ich das auch leichter beantworten sozusagen. Also es ist wie danach, wenn Trainer sagen, ich muss mir immer erst die Aufmerksamkeit des Pferdes holen, um dann Fragen zu stellen. Und wenn ich die Aufmerksamkeit nicht hätte, müsste ich halt viel mehr Druck benötigen oder aufwenden, damit das Pferd mich quasi wahrnimmt. Aber wenn man es kurz davor vorbereitet, indem man es vielleicht anspricht oder eben dafür sorgt, dass es passiv vom Unterbewusstsein angesprochen wird, dann hat man es halt viel leichter. Das ist so das letzte wichtige Puzzleteil, was ich von der Elsa bei mir eingebaut habe.
Genau, also dass die Kommunikation dann viel leichter wird und du dir auch diese Gedanken machst, welche Entscheidung kann ich treffen, damit es leichter wird.
Genau, und das ist quasi die wichtigste Kernbotschaft für alles, was ich jetzt an Beispielen gebracht habe. Mir geht es immer darum, im Gelände so viel wie möglich am durchhängenden Seil mich fortbewegen zu können, um einfach zu wissen, was im nächsten Moment passiert oder möglich ist mit Leichtigkeit und zu wissen auch, was wird nicht in Leichtigkeit möglich sein und das dann halt nicht zu erzwingen, sondern lieber auf andere Art und Weise diese Frage zu stellen oder erst was Leichteres zu machen, um daraus aus dieser Energie dann etwas zu fordern.
Genau, also wenn es sich vermeiden lässt, das dann zu umgehen quasi. einen anderen Weg zu suchen?
Jein, nicht nur zu umgehen, sondern einfach nur diesen Trigger im Kopf zu umgehen, dass man sagt, wenn ich mich rechts neben dem Pferd aufhalte, würde er, wenn ein Vogel rechts auffliegt, weniger stark erschrecken. Das heißt, da hätte ich dann eine bessere Entscheidung getroffen. Wenn ich aber links gewesen wäre und ich wüsste, okay, da kommt eine große Hecke, da zwitschert es immer viel, da ist immer die Chance hoch, dass ein Vogel auffliegt und dann gehen wir da lang, dann ist halt die Chance höher, dass er erschrickt und wir weniger Leichtigkeit haben und ich dann vielleicht sagen muss, jetzt muss ich eine Begrenzung schaffen. Wenn ich aber auf der richtigen Position bin, im richtigen Moment, dann habe ich es leichter und dann vermeide ich quasi nicht die Aktion, wir gehen diesen Weg entlang, sondern ich vermeide nur, in einer anderen Position zu sein. Also ich optimiere einfach nur das Zusammensein, um es für beide Seiten so leicht wie möglich zu machen.
Ja, ja, super.
Und das ist, wie Elsa sagt, Arbeitsweisen übergreifend. Das heißt, ich kann diese passive Führung beim Klickern mit einbauen, mal bei komplett dominanter Führung, wenn man halt alles regeln möchte, weil man beispielsweise sich in der Stadt aufhält, wo man halt gewissen Einschränkungen unterbunden ist, um es sicher für alle zu machen, für Autofahrer. Da möchte halt kein Pferd in der Windschutzscheibe hängen oder für Fahrradfahrer, die vorbeifahren. Also geht halt immer am Ende noch um Sicherheit.
Ja. Ja, super. Vielen Dank, lieber Christian, für deine wertvollen Gedanken.
Ja, hat Spaß gemacht, darüber so ein bisschen sich auszutauschen oder darüber nochmal nachzudenken.
Ja.
Und seitdem ich die Elsa kennengelernt habe, ist bei mir nochmal so viel mehr mit Wotan passiert. Also es ist alles nochmal viel leichter geworden. Wir sind viel weitergekommen, konnten spannendere Sachen machen. Ich bin im Hängertraining auch sehr viel weitergekommen und konnte das Thema mit unter der Heckstange hindurch rausrennen, in Panik lösen. Hat zwar lange gedauert, aber mit einer gewissen Basis geht es dann halt am Ende auch schneller.
Und ja.
Also wir haben vielleicht, keine Ahnung, 2016 bis 2019 oder 20 uns relativ an der Basis befunden, aber seitdem einmal so ein Klickschalter da war, ging es halt steil voran. Also man muss nicht das Gefühl haben, passive Führung ist zu langatmig, damit kommt man nicht weit. Man kommt am Anfang gefühlt nicht weit, aber danach halt umso weiter.
Ja, ja, genau. Ja, wie so oft, das ist das, was ich als Eselsbrücke bezeichne. Daher kommt das ja auch, das Wort Eselsbrücke, weil die Esel ja tatsächlich nicht so gern durchs Wasser gehen und es nicht so einfach ist, sie dazu zu bewegen, hat man eben Brücken für die Esel gebaut. Und das ist zwar im ersten Moment eine größere Anstrengung, aber dafür geht es nachher leicht.
Ja, das ist eine sehr gute Eselsbrücke.
Ja, okay. Ja, lieber Christian, dann nochmal vielen Dank und genau, Kontaktdaten und so stellen wir zum Podcast dazu.
Jawohl, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.